Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich will zu Beginn beten. Herr Jesus, danke, dass wir uns da versammeln dürfen, um von dir zu lernen, aus deinem Wort zu lernen. Dein Wort, was ein Licht ist auf unserem Weg, so wie du es uns gesagt hast. Schenk uns offene Herzen, dass wir das aufnehmen können, was du uns sagen willst. Segne dein Wort. Danke, dass du mitten unter uns bist nach deiner Verheißung. Amen. Wir sind ja in unserer Predigtserie im Johannesevangelium im Kapitel 19. Wir haben letzten Sonntag die Kreuzigung Jesu gehört. Das war die Predigt vom Helmut. Und der letzte Vers in dem Abschnitt, den er gelesen hat, lautet, wo Jesus dann den Ausspruch getätigt hat, den bekannten Siegesruf, es ist vollbracht. Und dann er neigte das Haupt und übergab den Geist. Jesus ist gestorben. Es ist alles vollbracht. Der Sieg ist errungen. Eigentlich ist alles fertig. Und das Nächste, was jetzt kommt, ist dann eigentlich noch der Sieg über den Tod, die Auferstehung. Das ist aber nicht unser heutiger Predigttext, sondern was wir heute haben, ist so ein Teil dazwischen. Und wo ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich festgestellt, dass das so ein Abschnitt ist, den ich irgendwie immer zwar gelesen habe, aber irgendwie auch überlesen habe, weil es ist vollbracht und dann kommt Ostern, dann ist die Auferstehung. Aber da ist ein Abschnitt noch dazwischen. Und nachdem dieser Predigttext jetzt mir zugefallen ist, durfte ich mich dann etwas ausführlicher damit beschäftigen und habe dann, Gott hat mir dann auch einiges daraus gezeigt und geschenkt, wo ich denke, dass es auch für uns alle heute hoffentlich zum Segen sein kann. Es ist eigentlich eine dunkle Zeit, wenn man sich das so anschaut. Es ist von außen gesehen, menschlich gesehen, eigentlich alles zu Ende. Dieser große Meister, dieser Rabbi, Gottes Sohn, wie einige es auch erkannt haben, sogar der Hauptmann und Umstehende bei der Kreuzigung haben schlussendlich erkennen dürfen, erkennen müssen, dieser war Gottes Sohn, der ist gestorben. Er war Gottes Sohn, es ist in Vergangenheit, zu Ende. Die Jünger, die ihm nachgefolgt sind, die vieles aufgegeben haben. Wir lesen da einige Begebenheiten, wo Jesus die Jünger herausgerufen hat. Sie haben Beruf aufgegeben, Familie aufgegeben. Was ist jetzt mit ihnen? Ihr Meister ist weg. Die ganzen Hoffnungen, die sie gehabt haben, alles vorbei. Verzweiflung, Angst. In dieser Zeit sind auch viele Dinge geschehen, die man als übernatürliche Dinge bezeichnen könnte. Das fängt damit an, dass Jesus seinen Geist, wie wir da lesen, übergeben hat. Er ist freiwillig gestorben. Der Helmut hat das auch letzten Sonntag betont. Niemand hat Jesus das Leben genommen. Er hat es gegeben. Das haben auch die Umstehenden gesehen, weil der Todeskampf am Kreuz, der hat normalerweise ganz anders ausgesehen, hat sich über Stunden gezogen. Und wie wir auch im heutigen Text lesen werden, den Verurteilten sind dann oft die Beine gebrochen worden, damit sie schlussendlich wirklich gestorben sind. Im Tempel ist der Vorhang zerrissen in dieser Zeit. Das haben vielleicht nicht alle mitgekriegt, aber ich denke zumindest die Priester und die Obersten des Volkes haben das mitbekommen. Es hat Erdbeben gegeben, die Gräber haben sich geöffnet, Tote sind in der Stadt gesehen worden. Da ist vieles passiert, was definitiv nicht normal war. Es war eine dunkle Zeit, die Jesus angekündigt hat. Er hat in verschiedenen Versen, auch im Johannesevangelium, wir haben das in unserer Predigtreihe gesehen, Johannes 16 zum Beispiel, wo er den Jüngern voraussagt, dass sie weinen und wehklagen werden. Die Welt wird sich freuen, weil Satan und die Juden konkret vermeintlich einen Sieg errungen haben. Und dort sagt Jesus aber auch schon, aber eure Traurigkeit wird zu Freude werden. In Markus Kapitel 10, da gibt er ihnen auch schon sagt er auch seinen Tod voraus und gibt ihnen aber auch schon die Verheißung, dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Wie weit es die Jünger verstanden haben, in dem Sinn, dass es ihnen jetzt auch in dieser Zeit gegenwärtig war, das sehen wir so nicht direkt. Einige werden es vielleicht im Hinterkopf gehabt haben, andere eher nicht. Jesus hat auch den Beistand, den Heiligen Geist angekündigt, der war aber auch noch nicht da. Also es war eine dunkle Zeit. Kennst du das vielleicht auch, solche dunkle Zeiten? Wir haben heute in Gebeten das ein oder andere vielleicht auch in die Richtung schon gehört, wo nach außen erstmal alles erdrückend erscheint, alles dunkel erscheint. Du bist vielleicht, wie man so sagt, umgangssprachlich in einem schwarzen Loch. Bist unsicher, wie geht es weiter, hast Angst. Wir sind da nicht alle gleich gestrickt, wie man so schön sagt. Ich persönlich bin auch eher anfällig vielleicht, oder wie man das nennen soll, für so depressive Stimmungen und Phasen. Andere sind da eher immun dagegen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und deswegen hat dieser Text für mich auch sehr viel Aussagekraft und ist mir sehr zum Segen geworden. Wir wollen uns jetzt gemeinsam anschauen, diesen Text lesen und dann gemeinsam anschauen, was wir daraus mitnehmen können. Johannes 19, Vers 31 bis 42. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Danach aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe und ungefähr 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war. Soweit der Bibeltext. Ich habe diesen Text nun von drei Seiten versucht zu betrachten, und zwar über drei Personen bzw. Personengruppen. Zuerst die Juden. Der Text fängt an, wir lesen, was die Juden getan hatten, was ihnen das Wichtigste war, was ihr Anliegen war. Für sie war das Sabbatgebot in diesem Zusammenhang, dieses Passafest, was ja bevorstand, dieser große Sabbat, von dem da die Rede war, das war für sie das Wichtigste. Auf keinen Fall dürfen die Leichname am Kreuz bleiben. Und damit das alles noch rechtzeitig geschehen kann, haben sie eben darum gebeten, dass den Verurteilten die Beine gebrochen werden, damit sie sterben. Das Gebot, der Helmut hat es letzte Woche in seiner Predigt erwähnt, das Gebot, was wir lesen, ist eigentlich, dass die Leiber nicht über Nacht am Holz bleiben sollten. Die Juden haben das aber auf den Sabbat bezogen. Selbst da könnte man schon wieder herauslesen, dass sie eigentlich das Gesetz so nach ihrem Gutdünken und nach ihren Prioritäten verbogen haben. Wie auch immer, das ist, steht so nicht ausdrücklich da, aber man könnte das auch so interpretieren. Das Zweite, was wir auch sehen von den Juden, ist, sie hatten irgendwie Angst vor Betrug. Wir lesen in Matthäus 27, dass sie dann zum Pilatus gingen und um eine Wache gebeten haben und dann diese Wache auch erhalten haben. Pilatus sagte dort so schön, fast ein bisschen suffisant, der Unterton: Nehmt die Wache und bewacht und versiegelt das Grab, so gut ihr es eben könnt. Und wir sehen dann, selbst in diesem ganzen Tun der Juden, die die Feinde Jesu waren in diesem Zusammenhang, die sicherstellen wollten, dass da auf keinen Fall irgendwie etwas von den Jüngern jetzt noch passiert, was sie dann sagen könnten, Jesus ist jetzt auferstanden. Irgendwie haben sie das im Hinterkopf gehabt und die Angst war da. Sie wollten den Schein nach außen wahren. Selbst all dieses Tun hat Gott schlussendlich dazu verwendet, um auch da einen Sieg zu erringen und um heute in unserer heutigen Zeit ein zusätzliches Zeugnis dastehen zu lassen, dass trotzdem, dass das Grab mit einem Stein verschlossen war, trotzdem, dass es versiegelt war, trotzdem, dass Wachen davor gestanden sind, Jesus ist Sieger, Gott ist Sieger, er kommt immer zum Zug, egal was der Feind, egal was unser Umfeld dagegen tun möchte, Gott hat seinen Weg vorherbestimmt und er kommt immer zum Zug, er kommt immer zum Sieg. Die zweite Personengruppe, die ich anschauen möchte, sind die Jünger, seine Nachfolger. Wenn wir die 12 Jünger, seine nächsten Nachfolger anschaut, dann liest man eigentlich in diesem Abschnitt nichts von ihnen. Auch in anderen Evangelien eigentlich so gut wie nichts. Wir können dann so ein bisschen aus dem Zusammenhang einen Rückschluss ziehen. Wir lesen ja dann im nächsten Kapitel, Johannes 20 in Vers 19, wo ihnen Jesus dann erschienen ist, dass sie hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden versammelt waren. Das heißt, sie haben sich zurückgezogen, sie haben sich versteckt, sie haben Angst gehabt. Wir lesen auch im Lukas-Evangelium von zwei Jüngern, also mindestens zwei von ihnen sind in dieser Zeit unterwegs gewesen. Sie haben sich dann zerstreut, könnte man sagen. Sie waren zumindest unterwegs und wir wissen nicht genau, wieso sie nach Emmaus gegangen sind. Aber aus den Versen dort im Lukas, Vers 29, wo sie zu Jesus sagen, bleibe bei uns, könnte man schließen, dass sie dort wahrscheinlich zu Hause waren. Zumindest haben sie dort irgendetwas gehabt, wo sie gewohnt haben, sonst hätten sie nicht sagen können, bleibe bei uns. Also man sieht, das war diese Unsicherheit, die Angst vor den Juden, dieses Verstecken, Zurückziehen und einige offensichtlich auch wieder zurückgehen an ihren Ort oder in die umliegenden Dörfer. Wir sehen auch die Gedanken, die sie beschäftigt haben, auch dort in der Begebung im Lukas-Evangelium, wo sie sagen in Vers 21, wir aber hofften, wie sie dann dort darlegen, dass er eben das Volk erlösen würde, das Reich wieder aufrichten würde. Es war eine große Enttäuschung da. All diese Hoffnungen, die sie auf Jesus gesetzt hatten, die waren so erstmal enttäuscht worden. Jesus war ja tot. Und dann Vers 22, diese Begebung dort in der Emmaus-Jünger, das ist ja eigentlich nach der Auferstehung Jesu. Nur haben sie es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht geglaubt, weil sie sagen dann in Vers 22, die Frauen, die eben zurückgekommen sind vom Grab, die haben uns aus der Fassung gebracht. Die haben eben erzählt, Jesus ist weg, wir haben den Leichnam nicht mehr gefunden. Da waren Engel, die haben erzählt, er ist auferstanden. Sie waren aus der Fassung gebracht, das sagen sie dort selber. Es war wieder dieser innere Aufruhr, dieser Unglaube, der einfach da war. So viel zu den Jüngern. die eigentlich vorher die Nächsten bei Jesus waren. Und jetzt lesen wir aber von zwei weiteren Jüngern, von zwei weiteren Nachfolgern von Jesus in unserem heutigen Text. Dieser Josef von Arimathäa und Nikodemus, das sind zwei Personen, über die wir nicht allzu viel wissen und die nicht zum sogenannten inneren Kreis von Jesu Jünger gehört haben. Der Josef von Arimathäa war ein Ratsherr, lesen wir, wahrscheinlich im Sanherib, diesem jüdischen Rat. Und wir lesen auch in Lukas 23, Vers 50 und 51, dass er sich dort dem Rat der Juden widersetzt hatte. Wir lesen auch in Matthäus 15, dass er eben ein Jünger Jesu war und das Reich Gottes erwartete. Und wir lesen auch oder können aus dem Zusammenhang schließen, dass er jemand war, der vorgesorgt hatte, weil wir lesen dort, dass das sein Steingrab war, in das Jesus gelegt worden war. Wir haben den Nikodemus, der war ein Pharisäer, ein Oberster der Juden. In Johannes 3 lesen wir, dass er in der Nacht zu Jesus kam. Und dort ist ziemlich ausführlich beschrieben, was die zwei alles besprochen haben. Es geht dort um die Wiedergeburt. Jesus legt ihm das dort Schritt für Schritt dar. Wie weit der Nikodemus das damals verstanden hat und ob er es verstanden hat, das kann ich so jetzt nicht direkt rauslesen. Aber wir lesen dann in Johannes 7, wieder Vers 50, 52, dass er für Jesus eingetreten ist, wieder im Rat, als die Juden Jesus verurteilen wollten. Also er muss etwas verstanden haben und auch aus den seinen Taten im heutigen Text können wir davon ausgehen, dass er Jesus, ein Nachfolger Jesu war, wenn auch eben eher im Geheimen. Wir sehen auch, dass er wohlhabend war, weil wir lesen da so nebenbei diese 100 Pfund Myrrhe und Aloe. Mich hat dann interessiert, als Techniker, was dann da so für Geldwerte dahinter stecken. Und ich habe einfach mal nachgeschaut, was das in der heutigen Zeit kosten würde. Ich bin jetzt der Einfachheit halber von einer 1:1 Mischung ausgegangen. Wenn man das umrechnet, dann sind das 34 Kilogramm Myrrhe und Aloe, also jeweils 17 Kilogramm, was an sich schon eine große Menge ist. Und wenn man Preise hernimmt, die man so im Internet findet, man kann das ja bestellen, dann kommt man auf 3.772 Euro. Das ist ganz konkret ein Preis, den ich so gefunden habe. Das heißt, selbst in der heutigen Zeit ein ganz stolzer Preis, den der Josef, der Nikodemus da für das Begräbnis Jesu gespendet hat. Das heißt, seine Liebe zu Jesu hat auch schon in Geldwerten ausgedrückt einen ganz schönen Wert gehabt. Das Zweite, was wir sehen, was mir da wichtig geworden ist, die zwei haben ja immer um den Leib Jesu gebeten, haben ihn gesalbt und in das Felsengrab gelegt. Und es war ja 1-2 Tage vor diesem Passafest. Und wenn wir das Gesetz anschauen, das Gesetz Mose, dann hat ja das in Berührung kommen mit einem Leichnam automatisch dazu geführt, dass du unrein worden bist. Und unrein heißt automatisch, du darfst am Passafest nicht teilnehmen. Das heißt, die zwei sind durch diesen Liebesdienst, den sie am Leib Jesu getan haben, vor dem Gesetz unrein worden, durften nicht am Passafest teilnehmen. Es waren beides Ratsherren, Oberste der Juden. Das ist dann zwangsläufig bekannt geworden. Wenn die zwei jetzt nicht teilnehmen am Passafest, spätestens dann war dann klar, da stimmt was nicht. Und auch wenn sie vorher vielleicht Jesus im Verborgenen nachgefolgt sind, durch diese Haltung, durch diese Handlung, haben sie sich exponiert und das dürfte dann bekannt worden sein. Und was mir da auch wichtig geworden ist, ihre Liebe zu Jesu war offensichtlich größer als diese äußerlichen Vorschriften des Reinheitsgebots für das Passa und auch die Teilnahme am Passafest, die Liebe zu Jesu war ihnen da mehr wert als die Teilnahme an diesem Passafest, was ja ein Fest ist, was von Gott eingesetzt ist, wohlverstanden. Das war für mich auch interessant, das so zu sehen, das hatte ich so vorher auch noch nie, ist mir so auch vorher noch nie bewusst geworden. Und nun zur dritten Person in diesem Abschnitt, für mich der wichtigste Teil, nämlich Gott. Was tut Gott? Ich habe es vorher schon kurz angesprochen, wo wir über die Juden gesprochen haben. Gott sorgt dafür, dass sein Plan in diesen ganzen Umständen erfüllt wird. Gott sorgt auch zum Beispiel für Zeugen. Er kennt uns Menschen, er kennt unser Herz, er kennt unsere Zweifel, unseren Unglauben. Und er hat dafür gesorgt, dass ganz klar war, Jesus ist da wirklich gestorben und da ist nichts irgendwie vertuscht worden oder mit irgendwelchen Tricks gearbeitet worden. Wenn wir da zum Beispiel lesen von diesem Speerstich in die Seite, wo Blut und Wasser herausgekommen ist und wo dann Johannes selber sagt, er hat es gesehen, er bezeugt es und er weiß, dass sein Zeugnis wahr ist, damit wir glauben, wie er in Vers 35 schreibt. Wir lesen auch eben, dass Johannes selber dort dabei war, es waren Frauen dabei, die das bezeugen können. Wir haben die Soldaten, den Hauptmann, der dabei gestanden ist, der dann auch bezeugt hat, dieser war Gottes Sohn, auch wenn eben in der Vergangenheit, für ihn war das damit abgeschlossen. Wir haben, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, das Felsengrab mit dem Stein, mit dem Siegel, mit den Wachen, alles Zeugen, Jesus ist wirklich gestorben. Und auch schlussendlich dann in der Folge, Jesus ist auch wirklich auferstanden. Gott hat dafür gesorgt, dass es diese Zeugen gibt, dass wir heute das glauben können, auch eben aufgrund dieser Zeugnisse und nicht nur in Anführungszeichen aufgrund von irgendwelchen Überlieferungen. Gott hat auch dafür gesorgt, selbst in dieser dunklen Stunde, dass seine Verheißungen, seine Prophezeiungen ganz genau minutiös eingelöst werden. Wir haben in der letzten Predigt gehört, die Kleider wurden geteilt bzw. dann verlost, so wie es im Alten Testament vorhergesagt ist. Und im heutigen Text zwei ganz konkrete Verheißungen. Es darf kein Knochen gebrochen werden. Wir lesen das in Psalm 34, der Vers 21. Da steht, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Das ist wortwörtlich eingelöst worden. Trotz den ganzen Verletzungen, die Jesus erlitten hat in seinem ganzen Leidensweg, die Geißelungen, die Dornenkrone, die Kreuzigung selber, schlussendlich der Speerstich in die Seite, trotz all diesen Misshandlungen und Folterungen, es wurde ihm kein Knochen gebrochen. Und auch dieser Speerstich in die Seite ist etwas, was Gott schon vorhergesagt hat in Sacharja. Kapitel 12, Vers 10. Da steht, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Es geht da darum, dass Jesus dann bei seinem siegreichen Wiederkommen, wenn eben sein eigenes Volk, wenn die Juden, Israel ihn erkennen wird als seinen König, den sie ja da verspottet haben und gekreuzigt haben, dort werden sie ihn erkennen und da werden sie ihn erkennen, den sie durchbohrt haben. Das ist da auch wirklich eins zu eins erfüllt worden. Was heißt das für uns? Auch in dunklen Zeiten, die es ja durchaus gibt, Ich sehe in der Bibel nirgends eine Verheißung, dass es für uns nie dunkle Zeiten geben wird, wenn wir Jesus nachfolgen. Diese dunklen Zeiten, die gibt's. Aber auch in diesen dunklen Zeiten, die Verheißungen Gottes, die bestehen. Das ist der Fels, sein Wort ist der Fels, auf den wir gehen dürfen. Und da können wir uns drauf verlassen. Ich habe ein paar Stellen rausgesucht, die ich mit euch gemeinsam anschauen möchte. Anfangen möchte ich mit dem Psalm 23, ein ganz bekannter Psalm, der für mich selber auch immer wieder ein großer Trost ist. Ganz konkret die Verse 4 und 5. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Das Bild im Psalm 23 ist ja das Bild eines Hirtens. Und dieses Tal der Todesschatten und der Stecken und der Stab, das hat für mich lange Zeit nicht so richtig zusammengepasst, wie so ein Stecken und ein Stab jetzt Trost sein soll. Stecken und Stab, damit habe ich immer eher die Zuchtroute verbunden und nicht Trost. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob es ein Bild war, das ich gesehen habe oder eine Beschreibung, die ich gelesen habe. Auf jeden Fall ging es da darum, dass die Hirten, in heutiger Zeit sieht man das ja nur noch selten, dass ein Hirte mit seinen Schafen irgendwo unterwegs ist, aber dass die Hirten eben in früheren Zeiten, wenn sie unterwegs waren und wenn sie dann mit den Schafen irgendwo durch eine Engnis mussten, durch eine Schlucht, wo es auch zwangsläufig eher dunkel ist, da gehen die Schafe nicht gerne freiwillig durch. Und was die Hirten dann getan haben, ich erzähle das jetzt nur nach, ich habe es selber nie gesehen, der Hirte hat dann dort nicht die Schafe getrieben von hinten, sondern der Hirte geht voran und klopft immer wieder an die Felsen mit seinem Stab. Und dieses Bild des Steckens und des Stabs, dieses Klopfen am Felsen, Jesus geht voran in diesem finsteren Tal des Todesschattens und wir dürfen ihm nachfolgen, in seinen Fußstapfen folgen, wie wir auch lesen. Das war für mich ein großer Trost, wo ich dieses Bild damals, ich glaube, ich habe es gelesen, egal wie die Umstände sind, Jesus war schon da, Jesus geht voran. Darauf dürfen wir uns verlassen und seinem Wort vertrauen. Eine zweite Verheißung, die ich anschauen möchte, ist in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16, wo es darum geht, dass wir das Salz der Erde sind. Jesus sagt da, ihr seid das Salz der Erde und in weiterer Folge dann, ihr seid das Licht der Welt. Es steht da nicht, ihr werdet es irgendwann mal sein, sondern ihr seid es. Auch wieder egal, wie wir uns fühlen, egal, wie die Umstände sind, das steht so in Gottes Wort und wir dürfen uns darauf verlassen. Nicht, weil wir sind es nicht, weil wir eben stark sind und weil wir uns gerade gut fühlen, nicht deswegen sind wir das Licht der Welt, sondern weil Jesus durch seinen Geist in uns wirkt. Und daraus folgt dann auch quasi automatisch der Vers 16 in Matthäus 5. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wie soll jetzt das Licht leuchten vor den Menschen? Durch Anpredigen? Nein, so steht es da nicht. Auch wenn das durchaus mal seinen Platz hat, vielleicht nicht das Anpredigen, aber dass man mal mit jemandem ein Gespräch führt. Da steht ganz klar, dass sie eure guten Werke sehen. die guten Werke, die wir auch wieder nicht selber wirken können, selbst wenn wir wollen, sondern die guten Werke, die Jesus gewirkt hat und für uns bereitet hat und in uns wirkt durch seinen Geist. Und dadurch soll unser Licht leuchten vor den Menschen. Dadurch, dass wir so wandeln, wie Jesus das für uns vorherbestimmt hat. Und das Ziel des Ganzen, dass Gott verherrlicht wird. Ist das nicht schön, für mich ist das ein großer Trost, diese festen Zusagen, ihr seid das Licht der Welt. Wenn Jesus das so sagt, dann will ich mich drauf verlassen. Eine weitere wichtige Zusage: Jesus ist unser Hohepriester in Hebräer 8, Vers 1 und 2. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Jesus, der selber das Opfer vollbracht hat, ist unser Hohepriester. Er sitzt zu Rechten Gottes. Er sitzt, heißt ja auch, es ist eben vollbracht, es ist fertig. Er muss es jetzt nicht immer wieder tun, er muss nicht immer wieder opfern, es ist fertig. Es ist alles getan. Du brauchst auch selber nichts tun. Da können wir in der Ruhe, in seiner Ruhe sein und uns genügen lassen an dem, was er getan hat. Und die Werke tun, die er für uns bereitet hat, nicht die Werke, die wir selber tun wollen. Auch in 1. Johannes 2 steht dann, ist das nochmal Bezug genommen. Es gibt auch viele andere Bibelstellen, die auf unseren Hohepriester, den wir haben im Himmel, Bezug nehmen. Aber dort ganz speziell, damit ihr nicht sündigt. Also das ist quasi der Normalzustand, dass wir nicht sündigen. Und wenn es doch geschieht, dann haben wir eben Jesus als unseren Beistand, als Vertreter, der, wie ich schon gesagt habe, selber die Bezahlung, das Opfer gebracht hat. Und zum Schluss, möchte ich noch den Missionsbefehl erwähnen. Wir bezeichnen das oft so als Missionsbefehl. Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Aber eigentlich gefällt mir dieser Ausdruck Missionsbefehl so ganz und gar nicht. Eigentlich ist es eine Missionsverheißung. Wir lesen dort eben, dass die Jünger auf den Berg gingen, wo Jesus war. Einige haben auch gezweifelt, lesen wir selbst dort. Jesus war ja schon wieder bei ihnen nach der Auferstehung. Einige haben aber trotzdem gezweifelt. Und dann sagt Jesus in Vers 18, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Damit fängt er an, seine Rede. Wie wunderbar ist das? Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das hat damals gegolten, das gilt heute. Und darauf wollen, dürfen und können wir uns verlassen. Und dann kommt erst der, wenn man so will, Befehl oder der Auftrag Jesu. Von dieser Machtposition aus. Er fängt nicht an damit, geht hin, sondern er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition, als wenn er umgekehrt angefangen hätte. Und dann sagt er, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, den wir und als einzelne Christen in unserem Alltag, den wir ausführen dürfen, aus seiner Kraft heraus. Wenn du das versuchst, in eigener Kraft zu tun, wenn ich das versuche, in eigener Kraft zu tun, dann denke ich, haben wir alle schon erlebt, wie wir scheitern. Aber aus dieser Position heraus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, Darauf dürfen wir uns verlassen. Und dann schließt er das Ganze wie eine Klammer wieder ein und sagt nochmal: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also dieser Jesus, unser Herr, unser erstgeborener Bruder, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, er ist bei uns alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und damit dürfen wir auch in vielleicht in äußerlich dunklen Zeiten, wenn es uns schwerfällt, vielleicht gute Gefühle zu produzieren oder oft auch schwerfällt zu glauben, dürfen wir uns auf seine Verheißungen, auf seine Macht verlassen und er kommt immer zum Ziel. Amen.